Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Mir wurde ja mitgeteilt, dass sozusagen das Überthema des Jahres Verzicht ist. Und mein Buch ist sozusagen, also jetzt kein Buch, ne, über Verzicht, das verrät ja schon der Titel, sondern die Frage war für mich ein bisschen, als ich diesen Essay geschrieben habe, was hat sich eigentlich so in den letzten 10, 15 Jahren verändert? Was ist eigentlich mit unseren politischen Diskursen geworden? Warum sind wir jetzt an dieser Stelle, wo wir, das wissen Sie alle, die Demokratie in unserem Land in Frage gestellt wird, und zwar so ernsthaft, dass es zu befürchten ist, dass auch in unserem Land es zu Veränderungen kommen kann, die wir bisher nur aus anderen Ländern kennen. Und mir ist aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, was sich eigentlich so verändert hat, dass ganz viel in diesen politischen Diskursen die Politiker immer wieder versucht haben, den Verdacht der Moral sozusagen unter Moralverdacht nicht zu geraten, nicht zu moralisch zu sein. Das wurde auch mit Idealismus gleichgesetzt, und insbesondere, Sie werden sich alle erinnern, die Grünen standen da unter einem besonderen Verdacht und haben irgendwann vielleicht auch selber geglaubt, dass sie da sozusagen mit ihren Ansprüchen, mit ihren Ideen vor allen Dingen deshalb scheitern würden, weil es zu idealistisch wäre und weil man den Menschen zu viel abverlangen würde damit. Und diesen Diskurs habe ich mir ein bisschen angeguckt und auch gedacht, was ist eigentlich passiert mit unserem Westen? Also was ist sozusagen dieser politische Westen, was hat ihn zusammengehalten, was hat ihn so attraktiv gemacht, was hat ihn auch so erfolgreich gemacht? Und dann bin ich schon auf den Grund gekommen, eben diese Ideale der Aufklärung, die Ideale der Gleichheit aller Menschen an Wert und Würde, und untersuche in diesem Essayband, wo es eigentlich mit diesem Ideal hingegangen ist, warum es uns helfen könnte in politischen Diskursen in diesen herausfordernden Zeiten oder auch wo es uns verloren gegangen ist. Und da gibt es natürlich auch ein Kapitel zum Thema Verzicht oder wie wir über Verzicht sprechen im politischen Diskurs. Und daraus würde ich jetzt gerne einen Teil vorlesen. Mit einer Hand ist immer ein bisschen schwierig. So, nee, ich mache das jetzt hier so, das kriegen wir so. Kurz nach Beginn der Vollinvasion der Ukraine durch Russland veränderte sich das Bild auf deutschen Autobahnen. Plötzlich fuhren die meisten Autos auf der rechten Spur, ohne einander zu überholen. Was seit Jahren von einer Mehrheit der Bevölkerung gewünscht worden war, ein allgemeines Tempolimit, aber von keiner Regierung je durchgesetzt wurde, hatte die Innenkrise geschafft. Dabei wurde deutlich, was sonst oft versucht wird zu verschleiern, dass sich die Interessen verschiedener Gesellschaftsschichten unterscheiden. Dieselbe Freiheit ist nicht unbedingt die gleiche. Im letzten Jahr wurde ich einmal gefragt, woher ich meinen Optimismus nehme. Das war an einem schönen Abend. Schon während des Abendessens dachte ich, es sei ein Abend wie früher, so ein Pärchenabend bei Freunden, wo man neue Menschen kennenlernt und einfach eine gute Zeit miteinander hat. Meine Skepsis gegenüber neuen Bekanntschaften ist in den letzten Jahren gewachsen, weil die Selbstverständlichkeit einer gemeinsamen Diskussionsbasis nicht mehr unbedingt vorhanden ist. Die verhärteten Fronten und der nach rechts verschobene Diskurs zeigen sich auch an Orten, an denen ich früher unbedacht und sorglos war. Woher nimmst du deinen Optimismus? Der Mann, der das fragte, sah mich offen an. Er fragte deshalb, weil er von H. erfahren hat, dass ich immer wieder auch in die ländlichen Regionen des Ostens fahre, dass ich dort mit anderen demonstriere, aber mich auch mit Menschen treffe, die in kleineren Orten versuchen, dem rechtsextremen Mainstream entgegenzuwirken. Manchmal schreibe ich über sie, um ihre Geschichten auch im Rest des Landes bekannter zu machen, um die Menschen, die hinter der Beteuerung stehen, es seien nicht alle im Osten rechtsextrem, ein Gesicht zu geben. Ich habe die Hoffnung, dass diese Art Öffentlichkeit vielleicht auch ein Schutz für sie ist, dass sie dem Rest des Landes dann nicht so egal sind. Dieses Abendessen bei H. fand noch vor der Trump-Wahl statt, noch bevor die Ampel zerbrach und einige Monate vor der Bundeswahl. Zu der Zeit gab es längst die Orte in Ostdeutschland, in denen Rechtsextreme den Ton angaben und in denen Demos gegen Reichsbürger, Querdenker und Rechtsextremisten schon lange nicht mehr unter der Überschrift »Wir sind mehr« laufen. »Ich bin nicht optimistisch«, sagte ich. »Ich finde in mir nur keinen guten Grund, nichts zu tun.« So tonlos, wie ich das sagte, so cool war ich gar nicht. Die Frage beschäftigte mich noch Tage später. Wenige Wochen nach diesem Abendessen würde Robert Habeck das Thema Zuversicht zum Hauptthema seines Wahlkampfs machen. Erfolgreich würde er damit nicht sein. Gut 2 Monate nach der Wahl, an dem Tag, an dem Friedrich Merz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden soll, titelte die Bild: Ab heute regiert die Hoffnung. Hoffnung und Zuversicht sind nicht das Gleiche. Dennoch wohnt beiden Worten ein optimistischer Zug inne. Sie meinen, es könnte gut ausgehen. Ich habe aktuell keinen Anlass zu glauben, dass es gut ausgehen wird. Sowohl der Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre als auch der Blick in die politische Gegenwart rauben mir tatsächlich jede Zuversicht. Vielleicht, denke ich, sollte man sich lieber der Tatsache bewusst sein, dass alles noch schlimmer sein könnte, dass noch viel zu retten ist, dass es sich um vieles zu kämpfen lohnt, auch wenn man verzweifelt ist. Die menschliche Welt steht vor dem klimatischen Abgrund. Wer das als Klimaangst abtut, verweigert sich der Realität und den Gesetzen der Physik, Biologie und Chemie. Gibt es Anlass zu glauben, dass die gegenwärtige Politik dieser Tatsache gerecht wird? Leider nein. Und das ist ganz schön, im nächsten Absatz werden Sie merken, dass es im Moment sehr schwer ist, überhaupt politische Texte zu schreiben, weil die Wirklichkeit sie immer noch mal ein bisschen überholt. Aber im Grunde genommen stimmt der hier aufgemachte Konflikt noch. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag noch keine sozial gestaffelte Ausgleichszahlung, ein Klimageld, für die steigenden Kosten durch die CO2-Bepreisung vorgesehen. Es ist kaum denkbar, dass dies in der Haltung der Menschen gegenüber Klimapolitik folgenlos bleibt. 2 Szenarien sind vorstellbar. Der Protest, der gegen die steigenden Preise aufkommen wird, muss ignoriert werden. Das würde denjenigen das Feld überlassen, die jede Klimapolitik und damit auch die CO2-Bepreisung ablehnen. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde davon vor allem die AfD profitieren. Da diese sich gegen sämtliche Klimaschutzmaßnahmen ausspricht und stattdessen scheinbar billiges Gas aus Russland importieren will. Oder die Koalition verabschiedet sich selbst von ihrer Klimapolitik, indem auch sie aus dem Emissionshandel austritt. Das wäre das Ende der Klimapolitik und damit der endgültige Weg in eine überhitzte Welt. Die geopolitischen Folgen wären schwerwiegend. Eine Zunahme von bewaffneten Konflikten ist wahrscheinlich. Der Kampf um die bewohnbaren Teile der Erde würde sich verstärken, genau wie der Kampf um Wasser und Nahrungsmittel. Es käme zu großen Fluchtbewegungen. Dabei wäre der Protest gegen die erhöhten Preise nicht bloß der Unwillen zum Verzicht, wie es häufig heißt. Tatsächlich gehört es zu den Erfahrungen vieler Menschen über Generationen dazu, dass die Kosten für gesellschaftliche Transformationen vor allem auf den Schultern derjenigen liegen, die aufgrund ihrer niedrigen Einkommen ohnehin geringere Ressourcen und Kapazitäten dafür frei haben, ihre Interessen auch politisch zu vertreten. Die Lobby ist da, wo das Geld ist. Selbst wenn es langfristig zu Erfolgen kommt, würden auf dem Weg dahin vor allem die auf der Strecke bleiben, die nicht das Geld und die Fähigkeiten hätten, eine Durststrecke zu überwinden und sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Sieht man zum Beispiel auf die letzte große Sozialstaatsreform zurück, die Agenda 2010 von Gerhard Schröder, die den meisten Menschen unter dem Begriff Hartz-IV-Reform geläufig ist, bestand Ende der 90er Jahre, als Gerhard Schröder Bundeskanzler wurde, kein Zweifel daran, dass eine umfassende Reform notwendig ist. Die Arbeitslosenzahlen waren hoch und dementsprechend auch die Sozialausgaben. Was der SPD-Kanzler dagegen unternahm, war jedoch, den größten Niedriglohnsektor in Europa zu schaffen. Arbeitnehmerrechte wurden beschnitten und die Kürzungen der Sozialleistungen wurde derart ausgestaltet, dass Menschen über die Angst vor dem Abstieg in unbezahlte Beschäftigungsverhältnisse, unterbezahlte Beschäftigungsverhältnisse gedrängt wurden. Im gleichen Atemzug wurde der Versuch unternommen, die notwendige Entlastung der Rentenkassen über die Verschiebung der Altersvorsorge in den privaten Bereich vorzunehmen, indem die kapitalgestützte Riester-Rente eingeführt wurde. Heute gilt diese Sozialreform als Erfolg. Gerhard Schröder brach sie politisch das Genick. Der SPD raubte sie einen erheblichen Teil der Stammwählerschaft. Der Glaubwürdigkeitsverlust ist so nachhaltig, dass auch jüngere Wählergenerationen, die sich an eine Zeit vor Hartz IV gar nicht erinnern können, skeptisch gegenüber sozialdemokratischen Ideen sind und die Integrität der Partei in Frage stellen. Den wirtschaftlichen Aufschwung der Nuller- und Zehnerjahre konnten vor allem die CDU und die Nachfolgerin von Gerhard Schröder, Angela Merkel, für sich nutzen. Die Kosten dafür trugen die unteren Einkommensschichten, deren Berührungspunkte mit der politischen Klasse gering sind. Die entstandene Armut vererbt sich über Generationen weiter. Denn es entstand eine neue Schicht aus sozial Abgehängten, deren Aufstiegschancen gen Null tendierten und die in der Öffentlichkeit vor allem als Objekte der Belustigung in Trash-TV-Formaten für all jene wurden, die sich als sozial besser gestellt betrachteten. Die neuen Niedriglöhner wurden zu Aufstockern. Das heißt, dass ihre geringen Löhne mit Hilfe von Sozialleistungen etwas aufgebessert wurden. Das Stigma der Unfähigkeit, für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen zu können, haftete ihnen an, obwohl vielmehr jene Unternehmen hätten zur Rechenschaft gezogen werden müssen, die aus der Not der Menschen Kapital schlugen. Zwar haben die Arbeitsmarktreformen von Bundeskanzler Schröder tatsächlich dafür gesorgt, dass heute wesentlich mehr Menschen erwerbstätig sind, die Zahl der Armen in Deutschland steigt seit 2006 jedoch kontinuierlich an. 14,2 Millionen Menschen waren 2022 arm. Nur 5% der Betroffenen waren nicht erwerbstätig. Das offenbart eine grundsätzliche Schieflage in unserem System, dass es vielen Menschen eben unmöglich macht, der Armut zu entkommen, weil ihre Arbeitskraft für einen viel zu geringen Lohn ausgebeutet wird oder weil sie Rentner, krank oder Kinder sind. Besonders anschaulich wurde die Distanz zwischen der politischen Klasse und den unteren Einkommensschichten in einer ZDF-Sendung zur Bundestagswahl 2017. Angela Merkel trat ein drittes und gleichzeitig letztes Mal zur Wiederwahl an. Am 14. September stellte sie sich im Fernsehen den Fragen des Publikums. Darunter war auch Petra Vogel, eine Reinigungskraft aus Bochum. Im Einspielerfilm wird sie vorgestellt. Dort sieht man sie bei ihrer schweren körperlichen Arbeit im Krankenhaus und erfährt, dass sie nach 40 Jahren Vollzeitarbeit im Alter nur mit einer Minirente von etwa 650 Euro rechnen kann. Zusätzlich wird sie eine Grundrente beantragen müssen, also zukünftig von Sozialleistungen leben. Im Anschluss an den Film trägt Frau Vogel ihr Anliegen vor. Sie vergleicht ihre Rente mit der, die sie in Österreich mit einer vergleichbaren Arbeitsbiografie bekommen würde. Die Antwort der Kanzlerin wirkt hilflos. Sie verweist auf die Riester-Rente, also die private Vorsorge, die Petra Vogel hätte machen können. Aber das führt auch im Publikum nur zu Kopfschütteln und Empörung. Von 1050 Euro Monatslohn noch Vorsorgen? Außerdem verweist Petra Vogel darauf, dass durch die Riester-Rente vor allem die Versicherer reich geworden sind. Diese Begegnung war bemerkenswert, denn hier offenbarte sich nicht nur die Distanz zwischen den sozialen Schichten, hier zeigte sich die reale Erfahrung einer Politik, die die Lasten von transformatorischen Herausforderungen vor allem nach unten abgegeben hat. Mit ihrer Einschätzung, dass die Riester-Rente primär für die Versicherer ein gutes Geschäft war, hat Frau Vogel durchaus recht. Auch dies ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist vor allem ein Zeichen von tatsächlicher Ungleichheit. Einkommen aus Kapital werden in unserem Steuersystem bevorzugt, denn sie werden wesentlich geringer besteuert als Einkommen aus Arbeit. Das führt unweigerlich dazu, dass sich das Vermögen auf der Kapitalseite kontinuierlich vermehrt, während es auf Seite derjenigen, die ihr Einkommen vorwiegend oder ausschließlich aus Arbeit beziehen, kaum wachsen kann. Um die Herkunft dieses Kapitals zu verschleiern, wird regelmäßig so getan, als handele es sich um Geld, das ihre Eigentümer durch ehrliche Arbeit verdient hätten. Gern herbeizitiert wird der Kleinsparer, der sich mit viel Mühe ein kleines Vermögen aufbaut, um davon im Alter zu zehren. In Wirklichkeit jedoch wird das meiste Kapital in Deutschland nicht erarbeitet, sondern vererbt. Auch gesamtgesellschaftlich hat dies Folgen. Denn wenn Frau Vogel einen Teil ihrer Rente aus Sozialleistungen bezieht, kommen die Steuerzahler für diese Rente auf. Da die Steuern aus Arbeit wesentlich höher sind als die aus Kapital, ist es auch hier vor allem die arbeitende Bevölkerung, deren relativer Anteil daran größer ist. All dies führt dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland immer weiter auseinandergeht. Es kann gar nicht anders sein. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Profiteure von Krisen vor allem diejenigen mit einem erheblichen Kapitalstock sind. Das wurde zuletzt während der Corona-Pandemie deutlich. In dieser Zeit nahm die Zahl der Milliardäre weltweit gewaltig zu, während zugleich die Anzahl derjenigen stieg, die unter dem Existenzminimum leben mussten. Auch in Deutschland profitierten vor allem die Superreichen. Zwar gibt es unter den neuen Vermögenden auch Menschen wie die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugo Şahin, deren Gewinn auf die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 basiert und mit einem tatsächlichen Wert und auch einem Mehrwert für die Gesellschaft einhergeht. Die meisten Gewinne wurden jedoch am Aktienmarkt und durch massive staatliche Investitionen erzielt. Die Skepsis weiterer Teile der Bevölkerung gegenüber Transformationsprozessen, wie etwa der nötigen Klimatransformation, ist daher nachvollziehbar. Sie basiert auf ihrer Erfahrung und auf den Erfahrungen ihrer Eltern und Großeltern, in erster Linie nicht zu den Profiteuren, sondern zu den Lastenträgern solcher Transformationsprozesse zu gehören und diesen Schutz und wehrlos ausgeliefert zu sein. Interessant ist die unterschiedliche Bewertung der sozialen Distanz zwischen der Wählerschaft und den politischen Akteuren der verschiedenen Parteien. Während Politikerinnen und Politikern der Grünen unterstellt wird, sie würden aufgrund ihrer vorrangig bürgerlichen und akademischen Herkunft die Belange der unteren Einkommensschichten nicht ausreichend berücksichtigen, wird dies von konservativen Politikern wie Friedrich Merz und Carsten Linnemann kaum zum Vorwurf gemacht. Im Gegenteil, diesen gelingt es immer wieder, sich in politischen Diskursen als volksnah zu inszenieren. Sie erklären gern, was die Leute denken und sagen und behaupten auch im Sinn eben dieser Leute Politik zu machen. Häufig wird dabei darauf verwiesen, dass die Leute nicht zum Verzicht bereit wären. Genau aus diesem Unwillen auf Verzicht generieren sie ihre scheinbare Volksnähe, indem sie so tun, als empfänden sie das Gleiche. Das funktioniert besonders gut dann, wenn man nicht näher definiert, was mit Verzicht und im Umkehrschluss auch mit Freiheit genau gemeint ist. Denn Verzicht ist nichts Ungewöhnliches, zumindest nicht für den überwiegenden Teil der Bevölkerung. Er ist noch nicht einmal per se negativ oder problematisch. Menschen wie Frau Vogel haben ganz sicher nicht so sehr das Problem, verzichten zu müssen. Verzicht ist eine grundsätzliche Erfahrung ihres Lebens und es gibt ohnehin nur sehr wenige Menschen, die diese Erfahrung nicht teilen. Auch in westlichen Gesellschaften ist Verzicht für die allermeisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Ihre finanziellen Möglichkeiten schränken ihren Konsum ein und zwingen sie zum Sparen, beispielsweise beim Einkaufen von Lebensmitteln, bei größeren Anschaffungen, aber auch in Bezug auf das bevorstehende Alter. Verzicht kann in diesem Fall sogar einen Souveränitätsgewinn bedeuten, nämlich dann, wenn durch Sparsamkeit finanzielle Sicherheit gewonnen oder lang gehegte Konsumträume erfüllt werden können und so eine individuelle und identitätsstiftende Lebensgestaltung möglich ist. Die meisten Menschen erinnern sich mit nicht vergehendem Stolz beispielsweise auch dann noch an den ersparten Motorroller, wenn sie längst nicht mehr Roller fahren, obwohl sie es sich leisten könnten. Der Verzicht wird hier als Weg zu einem höheren Ziel wahrgenommen. Genauso wie Hausbesitzer stolz ihren selbstverlegten Parkettboden präsentieren, der zwar durchaus zustande kam, wenn man sich die Handwerkskosten sparen musste, der durch die Eigenleistung aber an emotionalem Wert gewinnt. Gesellschaftlich problematisch ist es nur dann, wenn wie bei Frau Vogel keine Möglichkeit besteht, trotz des Verzichts ein unabhängiges und selbstständiges Leben zu führen. Das soll nicht heißen, dass Sozialleistungen falsch sind. Es ist nur falsch, wenn sie zur Geschäftsgrundlage werden, wenn sich letztlich Unternehmen ihre niedrigen Löhne durch die Allgemeinheit subventionieren lassen. Die Erfahrungen zurückliegender Transformationsprozesse erhöhen daher das Misstrauen gegenüber denjenigen, die die Notwendigkeit der anstehenden Transformation aussprechen und damit auch eine Debatte der Lastenverteilung verknüpfen. Politische Fortschrittserzählungen bedienen sich nicht selten einer Rhetorik, die vermitteln möchte, dass nun alles anders werden würde, dass es einen Neustart geben könnte oder gar einen kompletten Neuanfang. Das ist nachvollziehbar, denn es bedient das Bedürfnis nach emotionaler Ansprache und verleiht dem vorgetragenen Optimismus Nachdruck. Aber diese Rhetorik lässt außer Acht, dass Politik nie auf weißem Papier schreibt. Wir kommen aus der Geschichte. Wir kommen mit einem Gepäck an Erfahrungen, das mal bewusst, aber oft auch unbewusst, auf unsere Bewertung politischer Maßnahmen einzahlt. Deshalb auch verfangen Rückwärts- und Bewahrungserzählungen durchaus. Gerade in Zeiten der Krisen, Ängste und des Drucks ist der Rückgriff auf Vertrautes die scheinbar vernünftigere Wahl. Nicht selten wird dabei jedoch alles Widersprüchliche verdrängt. Ja, früher konnte ein Alleinverdiener den Lebensunterhalt für seine Familie bestreiten. Aber was zum Beispiel bedeutete dies für die Frauen? Bis dahin.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Rabe, für diese Kostprobe aus Ihrem neuen Essayband, das M-Wort. Und ich würde jetzt gar nicht sofort mit dem M-Wort starten, sondern nochmal eine Brücke schlagen zu dem Roman, den Sie zuvor geschrieben haben, weil ich glaube, dass viele in dem Raum diesen Roman vielleicht gelesen haben. Die Möglichkeit von Glück, 2023 erschienen, Ihr Debütroman wurde gefeiert, wurde auch sehr kontrovers diskutiert, hat viel aufgewühlt. Es war schmerzhaft, diesen Roman zu lesen. Ich hatte damals das Gefühl, es wurden Dinge gesagt über diesen Roman, mit denen man erstmal klarkommen muss. Ein Schlüsselwerk der Nachwendegeneration. Sie haben sozusagen das Schweigen im Prinzip für Ihre Generation gebrochen und Sie haben gezeigt, diese Schweigen und diese Gewalt ein Erbe in sich bergen, das ihre Generation im Grunde prägt und eben auch schmerzhaft prägt. Wie ist denn dieser Roman, der ja auch essayistische Teile hat, in welchem Verhältnis steht er zu diesem Buch? Also ich würde sagen, dieses Buch ist ja eine Art politisches Manifest. Also Sie haben so eine Stelle vorgelesen mit so vielen Anknüpfungspunkten. Wie würden Sie das Verhältnis des Romans zu diesem Buch beschreiben?
Habe ich mir auch gar nicht so Gedanken gemacht, aber also es ist ja nicht der erste politische Essay, den ich schreibe, zwar der erste oder geschrieben habe, das erste sozusagen essayistische Buch, aber ich schreibe ja sonst häufig auch Essays für Zeitungen und Zeitschriften und bin natürlich eine politische Autorin, auch in dem Roman, aber auch jetzt in dem Buch. Und frage mich schon sozusagen mein Motiv, wenn ich mich mit den Themen beschäftige, ist schon, sich zu überlegen, okay, was ist hier meine Aufgabe als Autorin? So, und ich glaube, vielleicht da besteht ein Zusammenhang, dass die natürlich aus der gleichen Idee heraus geboren sind, dass wenn man sich sozusagen dazu entschließt, mit dem Kopf zu arbeiten und mit den Worten, dass man dann ja vielleicht mit einer Gründlichkeit oder mit einer Hinterfragenden, mit einem suchenden Blick da rangeht. So. Und das ist sozusagen der Blick in dem Roman ist ja ein Stück weit die Frage, wie sind wir eigentlich, also die Möglichkeit von Glück ist die Nacht des Mauerfalls, so, ne? Wie sind wir von diesem Moment eigentlich so in diese Situation gekommen, in der wir jetzt sind, wie ist meine Generation, was ist das eigentlich, was hat die geprägt, wo kommt die her, wo kommt ihre Geschichte her? Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist uns eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs passiert, dass uns so viele Dinge plötzlich möglich scheinen, sagbar scheinen und denkbar scheinen, die wir ganz lange für undenkbar hielten. Also ich meine, das wissen Sie alle, es gab eigentlich einen Konsens zum Beispiel, dass man mit Rechtsextremen nicht zusammenarbeitet, dass man nicht mit denen zusammen abstimmt. Das sind alles Dinge, die sind ja schon passiert. So, und die passieren die ganze Zeit und wo man sagen muss, okay, hier hat sich offenbar was verändert in dem Land und ich verstehe es nicht ganz, so wie ich bei der Möglichkeit von Glück nicht ganz verstehe, was uns eigentlich passiert ist, dass wir diesen glücklichen Moment der Geschichte nicht so halten konnten. Also insofern, ja, ist es vielleicht immer das der Ausgangspunkt, dass ich so denke, wie kann denn das ja eigentlich sein? So.
Also ich hatte auch den Eindruck, dass Sie sich ja diesen Situationen aussetzen. Sie fahren in kleinere Orte im Osten und gehen dort zu Punkten, wo es brennt, wo Rechtsextremismus sozusagen an der Tagesordnung ist. Und dieser, Ines Geipel hat mal gesagt, dieser Staffelstab der Gewalt immer weitergereicht wird. Warum setzen Sie sich dem so aus?
Ich glaube, das hat was mit einem Gefühl der Verantwortung zu tun. Also, und auch mit einem, schon mit der Lehre durchaus aus der deutschen Geschichte, dass wir bestimmten politischen Entwicklungen nicht einfach nachgeben dürfen. So. Und dass diese Demokratie, das ist natürlich auch was, vielleicht auch eine Erfahrung meiner Generation, das sage ich immer, wenn Leute sagen zum Beispiel, ja, aber in West, du hast ja die DDR nicht mehr erlebt oder du hast, was unterscheidet dich eigentlich vom Westdeutschen? Und dann sage ich immer, meine Generation, ja, wir haben ganz viel gemeinsam, auch mit europäischen Menschen dieser Generation. Aber es ist ganz klar, dass diese Nacht des Mauerfalls, die Wiedervereinigung, mein Leben grundsätzlich verändert hat. Also, dass es ganz anders verlaufen wäre, wenn das nicht passiert ist. Und dass dieser Demokratisierungsprozess ganz, ganz wichtig war für mich. Und ich weiß, dass ich ein ganz anderer Mensch wahrscheinlich wäre, wenn das nicht passiert wäre. Mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Erfahrungen auch. Und deswegen liegt mir das Ganze am Herzen, weil ich natürlich auch sowohl in meiner eigenen Geschichte als auch in der Geschichte unseres Landes dem sehr nachgegangen bin, was bedeuten eigentlich autoritäre Systeme, was bedeutet autoritäre Gewalt, was macht das mit einer Gesellschaft. So, und deswegen, mir ist es nicht egal, mir liegt was an diesem Land und deshalb beschäftige ich mich damit und versuche einerseits das zu begreifen und andererseits aber auch natürlich so wie ich es gerade auch in dem Teil vorgelesen habe, ein Stück weit für andere begreifbar zu machen oder andere natürlich mit der Möglichkeit, die ich habe, der publizistischen auch anderen mehr Öffentlichkeit zu verschaffen.
Also ich finde, das trifft so auch den Kern, warum ich dieses Buch so angesprochen hat. Sie changieren ja in diesem Buch zwischen, und das ist auch eine Stelle, mit der Sie ja begonnen haben, zwischen der Frage, optimistisch überhaupt noch sein zu können, zwischen Pessimismus und auch so einem Fatalismus ein Stück weit. Aber Sie fingen ja an mit dem Satz, ich bin nicht optimistisch, ich finde in mir nur keinen guten Grund, nichts zu tun. Mhm. Das ist ein unglaublich starker Satz. Ich glaube, dass Sie Ihr Mittel, mit dem Sie sozusagen versuchen, etwas zu tun, in der Sprache natürlich gefunden haben. Im Roman haben Sie das Leid zur Sprache gebracht. Was machen Sie jetzt in diesem Essay?
Ich glaube, das, was ich versuche, oder das, der Ausgangspunkt für mich ist ja auch eine tiefe Verunsicherung. Also gibt da zum Beispiel, das Buch durchzieht ja auch Tagebucheinträge, und zum Beispiel einer davon beschäftigt sich damit, dass eine Freundschaft zerbrochen ist, anhand dieser politischen Diskussion. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die sehr viele Menschen in den letzten Jahren gemacht haben. So, das ging das haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen, ja, während der Pandemie, während der Ukraine-Krise, die ja immer noch anhält, aber dem Beginn dessen. Und da sind auch mir schon Freundschaften abhanden gekommen, und das ist, und jetzt eben tatsächlich so, gab es eine Freundschaft, die mir sehr wichtig war, und die ist aber zerbrochen. Und zwar an der Frage letztlich, ob wir alle Menschen als gleich an Wert und Würde betrachten. Das ist natürlich die Frage, die auch die neuen autoritären Kräfte an unsere Gesellschaften stellen. Also jemand wie Elon Musk, wenn der sagt, die größte Schwäche der westlichen Welt ist die Empathie, dann geht es genau darum zu sagen, wir müssen uns das wieder abgewöhnen, dass wir an die Gleichheit, an Wert und Würde, dass wir jeden Menschen als Menschen betrachten, dass wir uns im anderen erkennen, dass wir uns das abtrainieren. Und wir kennen das aus unserer Geschichte, wo das hinführt, genau diese Bewegung. Wir sehen es ja leider in rasanter Geschwindigkeit auch, welche Veränderungen das schon nach sich zieht. Und trotzdem habe ich mich gefragt, weil ich natürlich auch so wie in diesen Diskussionen, in dieser Freundschaft, das immer wieder versucht habe, den anderen auch zu begreifen oder das, und irgendwann erkennen musste, wir haben hier den Boden verloren. Und auch dadurch verunsichert war natürlich durch die Argumente des anderen, dass ich dachte, oh, wir haben doch aber eigentlich, ich dachte, wir hätten den gleichen Grund. Und dem versuche ich ja ein bisschen auf den Grund zu gehen, was ist eigentlich, wie verrutschen diese Diskussionen, wie passiert das, dass wir plötzlich diesen Boden nicht mehr haben, dass wir uns plötzlich gar nicht mehr so sicher sind. Also ich finde, das wird immer wieder an so die kleinen Momenten deutlich, dass das wirklich in unserem politischen Denken schon Einzug erhalten hat. Ich möchte mal ein konkretes Beispiel nennen, weil ja so Menschen, die auf Moral, auf Verbindlichkeit und so weiter pochen oder sagen, das muss das Ausgangspunkt unseres Handelns sein, der Ausgangspunkt, dem wird ja häufig so eben so Idealismus, Wolkenkuckucksheim und so vorgeworfen. Aber es gab so einen Moment, vor etwa einem Jahr, als unser Außenminister nach Syrien fuhr. Ne? Erinnern Sie sich alle noch? Der fuhr nach Syrien, sah sich das an und sagte, oh, angesichts der Verhältnisse hier muss ich sagen, hier können jetzt nicht in kürzester Zeit ganz viele Menschen hin zurückkehren, mit der Begründung, hier ist kein menschenwürdiges Leben möglich, weil es eben keine Versorgung gibt und so weiter. Und aus Berlin kam zurück, doch, das wollen wir aber so. Das ist sozusagen, da ist die Ideologie sozusagen eigentlich auf dieser Seite derjenigen, die sagen, nee, für die Syrer gelten dann eben nicht die gleichen Rechte, geht nicht, also nicht die gleiche Art von Menschenwürde. Und das sind Dinge, die finden in unserem politischen Diskurs statt und die werden schon ganz gewöhnlich akzeptiert. Und ich glaube, das ist gefährlich.
Ja, das lese ich auch sehr stark aus Ihrem Essay raus, dass es um die Grenzen des Sagbaren geht, die Sie auch sozusagen mit den Mitteln Ihrer Sprache sozusagen auch bewahren wollen, auf der einen Seite, ne, und auch das Leid auf der anderen Seite zur Sprache bringen wollen. Lassen Sie uns vielleicht jetzt mal über dieses M-Wort sprechen. Ich teile Ihre Beobachtung, dass das Wort Moral einen schlechten Stand hat. Ich bin ja Moraltheologin und überlege auch oft, mich als M-Theologin vorzustellen, weil es sozusagen in der Öffentlichkeit, in der säkularen Öffentlichkeit auch auf etwas zuweilen Unverständnis oder wie kann man sowas machen stößt. Wieso M-Wort?
Ja, es ist natürlich ein provokativer Titel, ne? Aber ein Stück weit habe ich das Gefühl gehabt, dass das so der Kern dessen ist, dass, was so in diesen Diskursen passiert ist, dass man die Moral am besten lieber draus lassen. Immer mit der Begründung, ja, das ist dann eben, das ist was für Idealisten oder so. Ne? Und man möchte nicht unter dem Verdacht stehen, es wird so ein Widerspruch aufgemacht zwischen Realpolitik und Moral, Moralismus, Idealismus, all diesem, obwohl das gar kein Widerspruch sein muss. Ne? Das führe ich ja auch ein Stück weit aus, weil tatsächlich sagen, das, was uns Menschen vorangebracht hat, das, was den Westen auch geprägt hat, ist tatsächlich eine zutiefst moralische Idee. Jeder Mensch ist gleich an Wert und Würde. Das ist das, was Thomas Jefferson in die amerikanische Verfassung geschrieben hat, als erster. Und er war damit der Realität sozusagen weit voraus in seinen Gedanken. Aber dadurch, dass er da vorangegangen ist, konnte sich diese Realität halt dahin entwickeln. Ne? Also dieser Gegensatz, der aufgemacht wird in politischen Diskussionen, es gäbe die Realpolitiker und dann gibt es eben die anderen, den versuche ich ein Stück weit zu hinterfragen. Und ich glaube, das könnte uns vielleicht ein Stück weit helfen, da wieder ein bisschen mehr festen Boden zu bekommen.
Also wer von Moral in diesem Sinne spricht, ja, von Menschenwürde, Gleichheit aller Menschen, Menschenfreundlichkeit, der steht zunehmend, und das analysieren Sie ja sehr, sehr hellsichtig, im Verdacht der Moralisierung. Mhm. Wie kann man diesem Vorwurf denn entkommen? Das ist ein selbstmoralisierender Vorwurf. Ja?
Also das stimmt, das ist ein Widerspruch in sich, ja. Ja? Aber
wie kann man gegen diesen Vorwurf eigentlich klug anschreiben oder anreden? Wie entkommt man dem?
Naja, indem man eben zum Beispiel nochmal genau guckt, also was ist eigentlich damit gemeint? Was bedeutet das? Was könnte das für unser politisches Handeln für ein Leitmotiv sein? Ne? Also wenn man sagt, okay, das ist, wir haben das zum Beispiel in diesen ganzen Asyldebatten immer wieder, dass gesagt wird, ja, wir haben so ein Asylgesetz, das ist aus der, zieht eine historische Lehre aus der NS-Zeit. Und das ist aber deswegen heute gar nicht mehr so wichtig. Und dann müsste man sich natürlich nochmal genau angucken, was ist denn die Lehre, eben, die man gezogen hat. Die Lehre ist eben genau die Erfahrung einer extremen Ungleichbehandlung, einer extremen Entwürdigung. Und zu sagen, wir haben uns nach dieser Barbarei darauf geeinigt, dass wir das eben nicht mehr machen wollen, sollen wir uns das wirklich aus der Hand nehmen lassen? Und wo führt das hin? Wo führt das gedanklich? Also es geht eben nicht nur um das, sozusagen die Grenzen des Sagbaren, sondern wirklich auch des Denkbaren und Durchsetzbaren, ne, an denen wir rütteln. Und nochmal zu gucken, was bringt uns denn das? Also ist das wirklich nur so ein Konstrukt, so ein gedankliches Konstrukt, was für eine Sonntagspredigt oder für einen philosophischen Diskurs taugt? Oder ist Moral, ist ein Ideal etwas, was uns in dem politischen Handeln tatsächlich ein Leitfaden sein kann? Gerade in einer Welt, die vollkommen überfordernd ist. Also das ist ja, es gibt ja im Moment kein politisches Feld, auf dem auch nur ein Mensch sagen könnte, wenn wir das so machen, dann wird es laufen. Klima, Kriege, all das. Also es ist überfordernd. Und gerade in dieser Situation, glaube ich, muss man versuchen, politische Überlegungen, Maßnahmenüberlegungen auf ganz, ganz festen Boden zu stellen. Auf einen Ausgangspunkt, von dem man sagen kann, okay, wenn das mein Ziel ist, wenn ich sagen möchte, okay, ich möchte, dass zukünftige Generationen die gleichen Rechte haben wie wir, die gleichen Freiheiten, ein gleiches Maß an Sicherheit. Ich möchte, dass andere Länder das gleiche Maß an Sicherheit haben, ja, andere Bevölkerungsschichten. Dann muss das Ausgangspunkt meines Handelns sein, Ausgangspunkt meiner Maßnahme. Und insofern ist sozusagen dieser Vorwurf, den muss man sich, glaube ich, insofern erwehren, dass man das versucht, diese Diskussion wieder auf das Konkrete dann auch zurückzuführen. Und sich davon nicht so einlullen zu lassen oder verängstigen zu lassen, dass einem jemand Moralismus vorwirft.
Im Prinzip sagen Sie ja eigentlich damit, dass die Verächtlichmachung der Moral der Nährboden für Autoritarismus ist.
Ja, das ist ein rhetorischer Trick.
Ja, genau. Und dass es eigentlich manchmal viel zu harmlos, dem viel zu harmlos begegnet wird, weil nicht genau hingeschaut wird, was eigentlich für immense Konsequenzen es mit sich bringt. Das sind nur die Lauten, die das machen. Und Sie als Schriftstellerin sind ja eher eine leise Stimme. Jetzt kommen wir zum Thema positiver oder ob Sie optimistisch sind, wieder vielleicht nochmal zurück. Ja? Die Kraft der Sprache, worin sehen Sie die in diesem lauten, Schrei nach Verachtung alles dessen, was Sie beschrieben haben, was unsere Gesellschaft zu einer Gesellschaft der Menschenfreundlichkeit macht, sage ich mal. Worin sehen Sie Ihre Chance oder wo sehen Sie Ihr Feld?
Naja, also die Frage ist, also wenn man es natürlich so aufmacht, sozusagen ein Buch gegen den ganzen Rest, dann ist vielleicht sozusagen, wo ich sage, da muss man aufpassen, dass man sich nicht verhebt, ja. Also, oder dass man sich eine Aufgabe stellt, die man gar nicht leisten kann. So. Insofern ist, auch wenn die Frage ist, was kann man denn tun und so, würde ich immer sagen, ja, okay, jeder so an seinem Platz und mit einzelnen Teilen. Das ist sozusagen, das kann immer das Nachdenken, das miteinander ins Gespräch kommen, das gemeinsame Weiterdenken kann einfach ein Baustein sein von ganz, ganz vielen, die wir brauchen. Insofern, ich glaube schon, dass angesichts dessen zum Beispiel, wenn wir sehen, wie es den Menschen in der Ukraine geht, wo eben ein fürchterlicher Krieg herrscht und sie trotzdem versuchen, ihre Demokratie zu verteidigen mit allem, was sie haben, haben sie kaum Möglichkeiten, weil sie eben nicht im Frieden leben, zum Beispiel zu reflektieren. Und wir sind hier in einer Situation in Deutschland, in der wir noch die Zeit haben zu reflektieren und uns Gedanken zu machen. Und ich glaube, das kann uns helfen, das kann uns vielleicht gegen diesen schier erscheinbar so starken Gegner, den wir haben, und ich meine, es weiß niemand, wie das im Herbst zum Beispiel ausgeht. Ich war gerade auch in Polen auf einer Lesereise, und dort wurde ich das bei jeder Veranstaltung gefragt, was passiert im Herbst in Deutschland. Also das ist schon was vielen Menschen Sorgen macht und wo wir alle noch nicht wissen, ob wir diese Prüfung meistern werden. Aber das Nachdenken, das Miteinander reden, das Zusammenkommen in einem Raum, sich auch hier erkennen und sich auch kenntlich zeigen, ich glaube schon, dass das helfen kann, Bündnisse zu schmieden. Und ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahren, auch wenn wir eine Entwicklung gesehen haben, die beängstigend ist, insbesondere aber nicht nur in Ostdeutschland, politisch haben wir auch Entwicklungen gesehen, dass sich immer mehr Menschen auch wieder diese Räume nehmen. Also wenn wir an sowas denken wie die Christopher Street Days in vielen ostdeutschen kleineren Städten, das ist ja 2, 3, 4 Jahre alt, dass das so passiert. Und das war auch vor 10, 20 Jahren überhaupt noch nicht denkbar. Da hat sich was verändert. Diese vielen Gruppen, sowas wie Omas gegen Rechts, ja, die bundesweit vernetzt sind und die immer wieder auf sich aufmerksam machen. Also da gibt es auch eine Gegenbewegung, die auch verzweifelt ist, die trotzdem weitermacht und die auch immer wieder nach neuen Denk- und Diskussionsstoffen sucht. Ja, und das zum Beispiel kann auch einer davon sein.
Bevor wir jetzt gleich ins Publikum öffnen, noch eine letzte Frage. Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr anrührend eine Szene, dass Sie einmal im Jahr in eine Kirche gehen,
ja,
zu Weihnachten. Wenn wir jetzt schon über Räume sprechen, dann müssen wir auch über den Raum sprechen, der hier sozusagen nebenan ist, der Dom. Und dort Liedern nachhängen, sehr melancholisch werden.
Ja, ja, ich bin eine Heulsuse, das kann man schon so sagen, ja.
Welt ging verloren, zum Beispiel. Ja, es ist so eine Liedzeile, die Sie offensichtlich sehr bewegt. Mhm. Trauen Sie den Kirchen als Raum in dieser Zeit etwas zu?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, ich bin wirklich überhaupt nicht kirchlich gebunden, ich bin auch nicht kirchlich erzogen. Für mich war das an Weihnachten in die Kirche gehen in meiner Jugend eine Form der Rebellion. sozusagen, dass ich angefangen habe mit 14 Jahren zu sagen, ach, weil bei uns gab es immer so, da wurde immer Fernsehen geguckt zu Weihnachten, und zwar hier diese furchtbare Frank-Schöbel-Show. Kennen hier vielleicht auch einige, Weihnachten in Familie. Und dann war so meine Form der Rebellion war zu sagen, nein, ich gehe in den Gottesdienst. Und das habe ich seitdem gemacht, und mich fasziniert vor allen Dingen eben auch diese Idee der Geschichte, die man sich sozusagen erzählt seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren und dann an sehr vielen Orten gleichzeitig auf der Welt. Das ist was ich sehr gut finde, natürlich auch als Schriftstellerin, die Kraft einer Geschichte, die Kraft einer Idee. Und ja, tatsächlich auch diese Lieder, also und diesen Moment des Innehaltens. Insofern, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, wie Kirche organisiert ist, wie Kirche strukturiert ist, aber dass Kirche auch in der Geschichte, ich meine, gerade in der Geschichte Ostdeutschlands, Räume geschaffen hat, dass die Kirche sowohl die evangelische als auch die katholische sich jetzt seit so vielen Jahren schon auch ganz klar gegen den Rechtsextremismus positioniert. Auch das ist ja was, wo man sagen kann, da ist Kirche viel politischer geworden, viel klarer, als wir das aus anderen Jahrzehnten kennen. Auch zu sagen, nein, wir sind eben, wir warten nicht erst ab. Ja, also wir beugen auch unserem eigenen Hang, den alle Menschen haben, zum Opportunismus, vielleicht zur Anpassung, zum sich wegducken und gucken, ob man irgendwie durchkommt. Wir beugen dem vor, indem wir uns positionieren. Und gerade da, finde ich, kann Kirche auf jeden Fall ein Ort sein, auch ein Anlaufpunkt für Menschen. Wir erleben in Ostdeutschland viele Orte, wo es eben nicht mehr, wie ich es auch gerade beschrieben habe, das ist sicherlich in Erfurt, in so einer Großstadt noch ein bisschen anders als in kleineren Städten, aber wo es gefährlich ist, sich kenntlich zu zeigen, also wo es wirklich gefährlich ist, wo ich viele Menschen kenne, die jede Nacht angerufen werden, terrorisiert werden, die auf Arbeit terrorisiert werden, ausgegrenzt in ihren Vereinen und so weiter, die Angst haben und ihren Kindern sagen, zieht hier lieber weg, wenn ihr alt genug seid. Auch dort, ne? Auch dort können Kirchen natürlich Räume sein, auch der Sicherheit. Ich glaube, das wird wieder präsenter, das wird wieder wichtiger, tatsächlich auch Schutzräume zu haben. Und ja, diese Institution hat schon allein deshalb auf jeden Fall einen Wert, weil sie Räume hat, so, die auch nicht so einfach verschwinden können wie vielleicht andere Institutionen, die eher zivilgesellschaftlich dann Kürzungen und so weiter zum Opfer fallen.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.